Guten Morgen. Kurz überprüfen, ob die Technik alles funktioniert. Ja, wunderbar. Ich werde jetzt am Anfang beten. Ich bin heute sehr nervös. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du hier gegenwärtig bist. Und ich danke dir, dass du uns niemals alleine lässt. Und ja, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, aus dem wir lernen dürfen. Und so bitte ich dich jetzt, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du sagen möchtest. Dass du mich gebrauchst, ja, um Wahrheit zu sprechen und dass du einfach in unsere Herzen hineindringst, Herr. Wir wollen dich ehren, es geht um dich allein, Herr, und nicht um uns. Und dafür danke ich dir, dass du das möglich machst. Amen. Apostelgeschichte, die Anfänge der Kirche, Folge 7. Wenn unsere Predigtreihe eine Serie wäre, dann hätte vielleicht jede Folge einen eigenen Titel. Und dann hätten wir vielleicht in letzter Zeit die Titel gehört, sowas wie ja, gebanntes Warten, da wo die Jünger auf das Versprechen Jesus warteten, was passieren würde, als er sie verlassen hatte. Oder vielleicht ein erschreckender Segen, als der Heilige Geist mit Feuer und Flammen hier auf sie hinabkam und sie alle dann in verschiedenen Sprachen Jesus verkündigen konnten. Oder eine gute Tat mit Folgen, so von letzter Woche, da geschah eine Heilung und plötzlich standen sie vor dem Hohen Rat. Ne? Oder irgendwas Ähnliches. Und ich dachte, unsere heutige Folge, die Folge 7, würde vielleicht den Titel tragen: Mehr Schein als Sein. Oder vielleicht würde es dramatische Wendung heißen oder furchterregende Konsequenzen. Ich konnte mich nicht ganz entscheiden, könnt ihr nachher sagen. Und tatsächlich ist es eine Folge, die manche gerne auslassen würden. Ist jetzt nicht so das Angenehmste, was heute passiert. Aber unangenehme Dinge gehören halt auch dazu. Also lass uns doch mal anfangen zu lesen. An der Apostelgeschichte, Kapitel 4, ab dem Vers 32, dem haben wir heute ja schon mal gehört. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus. Und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Apostel brachten, damit sie es an alle je nach Bedarf verteilen konnten. Das ist sozusagen unser Setting, der Hintergrund, die Umstände, in der die Geschichte, die wir heute hören, spielt. Und wir werden hier an die Einheit der Gemeinde erinnert und ganz besonders an ihre Bereitschaft, ihr Hab und Gut miteinander zu teilen. Und ich habe jetzt ganz bewusst gesagt, erinnert, weil wir haben das schon mal gehört. Und zwar in Folge 4 beim Andreas, am Ende von Kapitel 2, wurde uns sogar noch detaillierter beschrieben, wie die Gemeinde in ihren Anfängen eine Einheit war. Was sie verbunden in der Gemeinschaft, in ihrem Verständnis von der Erlösung in Jesu, in ihre Ausrichtungen auf Gott, in ihrem Gebet. Und zu ihrer Gemeinschaft gehörte auch dazu, dass sie sich gegenseitig versorgten oder sich gegenseitig umeinander kümmerten. Und jetzt ist nicht so eine Kommune beschrieben, wo jeder einfach reinschmeißt und dann gibt es keinen Privatbesitz mehr oder sowas. Nee, es geht hier einfach um ein Anteilnehmen an den ganz praktischen Nöten der anderen. Eine Bereitschaft, den eigenen Besitz ohne weiteres für andere zu verwenden, je nachdem, wie es halt gerade gebraucht wird. Also ganz praktisch, ich höre von einer Not und ich weiß, ich kann der Not helfen, also mache ich's. Und die Urgemeinde lebte diese Großzügigkeit. Sie lebte, was wir vielleicht in Johannes 3, 16 bis 18 mitbekommen, wo es darum geht, die Liebe soll in Taten umgesetzt werden. Ja, und ich denke, das konnten sie tun, weil sie drei Dinge verstanden. Erstens wussten sie, dass alles, was sie hatten, von Gott kommt und eh Gott gehört. Und ja, gar nicht so wirklich ihr eigen ist. Gott schenkt, und manchen schenkt er halt mehr als andere, aber er schenkt nicht nur, damit wir seine Liebe erfahren, das auch, aber auch, damit wir anderen ein Segen sein können. Dafür ist unser Besitz, ist das, was wir haben, da. Zweitens wussten die ersten Christen, dass sie in Jesus alles hatten, was sie je brauchen würden. Nichts auf dieser Welt und besonders keine Reichtümer oder irgendein Besitz kann uns geben, was wir in Jesus erleben, was wir in ihm haben, in seiner Gegenwart. Und ihre Großzügigkeit stammt halt auch daher, dass sie wussten, dass Besitz gar nicht so bedeutsam ist. Und drittens wussten sie, dass Gott sich auch um ihre Not kümmern würde. Das lesen wir in 2. Korinther 9, Vers 8, wo er davon spricht, dass Gott uns reich segnet, dass wir auch Gutes tun können, dass wir darauf vertrauen dürfen. Also er würde sie versorgen, genauso wie er sie gebraucht, um andere zu versorgen. Und in dieser Haltung lebten sie als Gemeinde zusammen. Die Gläubigen verband eine Liebe zu Christus und somit auch zueinander. Und sie teilten diese Liebe, weil ihre Liebe zu Jesus so viel größer war als ihre Liebe zu ihrem Eigentum. Und wenn wir in der Bibel lesen, dass sie ein Herz und eine Seele sind, das finde ich schon eine sehr, sehr besondere Beschreibung, weil ich mir denke, wie häufig können wir das über uns als Gemeinde sagen, dass wir ein Herz und eine Seele sind? Großer Maßstab hier. Aber ich glaube, dass wenn das da steht, es nicht unbedingt immer darum geht, dass sie in allen Kleinigkeiten der gleichen Meinung waren. Aber dass sie sich gemeinsam auf den ausrichteten, der ihr Herz erfüllte und ihre Seele rettete. Sie wussten, worum es im Leben eigentlich geht, und das war Jesus. Das ist Jesus. Aber lesen wir mal weiter. Wir lesen die nächsten zwei Verse. Ein Beispiel dafür, also für die Großzügigkeit, war Josef, den die Apostel Barnabas nannten. Das bedeutet Sohn des Trostes. Er gehörte zum Stamm Levi und kam ursprünglich von der Insel Zypern. Josef verkaufte einen Acker, den er besaß, und brachte den Aposteln das Geld als Hilfe für die Bedürftigen. Also in unserer Serie wird ein neuer Charakter vorgestellt, der Barnabas. Und tatsächlich spielt er an dieser Stelle keine so große Rolle, außer dass er als Beispiel genannt wird. Spoiler, er wird später wichtig, ziemlich wichtig, aber das hören wir dann noch. Hier denke ich, dass er tatsächlich nur genannt wird als, oder vor allem genannt wird, um einen Kontrast zu setzen zu einem anderen Mann, um den es heute geht. Und zwar um Hananias. Hananias macht nämlich das Gleiche wie Barnabas. Also zumindest erscheint es erstmal so, als würde er das Gleiche machen. Wir lesen in Kapitel 5. Auch ein Mann mit Namens Hananias verkaufte mit seiner Frau Sapphira etwas von seinem Besitz. Er brachte mit Wissen seiner Frau, den Aposteln, einen Teil des Geldes. Ja, bis dahin eigentlich ganz in Ordnung, ne? Klingt sehr ähnlich. Aber es geht weiter. Er brachte mit Wissen seiner Frau, den Aposteln, einen Teil des Geldes, behauptete aber, es sei der gesamte Erlös. Ja, warte mal. Da stimmt was nicht. Haben wir gerade nicht gelesen, die Gemeinde war ein Herz und eine Seele? Und man hat alles bereitwillig geteilt und ja, sich füreinander eingesetzt und jetzt kommt sowas? Was ist hier passiert? Warum behauptet er, das wäre alles? Auch wenn es nur ein Teil war. Ich meine, das fragt sich Petrus auch. Und er spricht es gleich an. In Vers 3. Da sagte Petrus: Hananias, warum hat Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen? Du hast den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes für dich behalten. Es war dein Besitz, den du nach Belieben verkaufen oder behalten konntest. Und auch nachdem du ihn verkauft hattest, durftest du mit dem Geld machen, was du wolltest. Warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Wir wissen nicht, woher Petrus genau jetzt wusste, dass das nicht der ganze Betrag war, dass er gerade belogen wurde. Vielleicht hat Gott es ihm in dem Moment einfach eingegeben oder vielleicht hatte jemand was vom Verkauf mitbekommen in der Stadt und hatte es ihm vorher irgendwie erzählt gehabt, ja, und so viel war der Verkaufspreis, ne? So dass es jetzt hier auffiel. Auf jeden Fall weiß er es und er spricht es an, weil wenn es ein Problem gibt, dann sollten wir es mal ansprechen, ne? Und er spricht an, was das eigentliche Problem ist. Weil es war völlig in Ordnung von Hananias, dass er nur einen Teil des Geldes geben wollte. Das war überhaupt nicht das Problem. Er hätte es gar nicht verkaufen müssen. Keiner hat erwartet, dass jeder alles verkauft und schenkt. Überhaupt nicht. Keiner hat da gesagt, das muss jetzt so sein. Hananias hätte sagen können, ja hier, das ist ein Teil des Erlöses. Und es hätte völlig gepasst und man wäre freudig drüber gewesen, was er halt gespendet hat. Gott hat es ihm gegeben und es war seine Entscheidung, was er damit machen will. Ja, Jesus ruft uns auf, uns nicht an weltliche Besitztümer zu hängen. Und Gott sagt auch deutlich, dass er uns mit Reichtümern segnet, damit wir auch der Not anderer begegnen können. Aber er sagt auch, einen fröhlichen Geber habe ich lieb. In 2. Korinther 9, Vers 7 lesen wir, jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Wir müssen was verstehen. Eine Sache, die Gott so gar nicht leiden kann, so wirklich gar nicht, ist Heuchelei. Es ist so zu tun, als würden wir Gott ehren, aber es eigentlich überhaupt nicht meinen. Wo es uns eigentlich nur um unser eigenes Ansehen geht. Also eine leere Tat. Und es ist ein Hauptpunkt, den Jesus tatsächlich bei den Sadduzäern und Pharisäern ganz, ganz häufig anspricht. Ich habe als Beispiel aus Matthäus 23, habe ich rausgesehen, in so einem Abschnitt von 10 Versen, sagt er 7-mal zu ihnen, ihr Heuchler. Und listet dann verschiedene Dinge auf, die sie tun, aber dabei vernachlässigen, worum es eigentlich geht. Sie schauen auf äußere Reinheit, aber nicht auf die innere. Sie geben von ihrem kleinsten Besitz, von ihren Gewürzen, tun sie das Zehnte geben an den Tempel. Aber sie vernachlässigen Gerechtigkeit und Gnade in ihrem Handeln. Sie beten stundenlang, aber nutzen andere aus. Matthäus 15, 7 bis 8 fasst es zusammen, da steht, ihr Heuchler. Treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Natürlich sollen wir unseren Besitz und das, was Gott uns schenkt, ja gebrauchen, um Gott zu ehren. Aber nur, wenn wir es auch von Herzen machen. Wenn wir es wirklich tun, um ihn zu ehren, nicht um uns selber zu ehren. Und die Christen zu dieser Zeit, dieser Anfangszeit, die erlebten eine geistliche Hochzeit, also eine Zeit des Enthusiasmus. Sie erlebten Wunder, sie erlebten eine unglaubliche Gemeinschaft und Gnade. Es kamen täglich Menschen zum Glauben. Jesus war ihr Zentrum. Also eigentlich ganz ehrlich, das ist das, was sich jeder sagt, oh, das will ich haben. Ey, her damit, ne? Lass das passieren. Aber so ein Enthusiasmus, ja, das birgt auch eine Gefahr. Und zwar eine Gefahr, die, will ich mal nennen, das geistlich mithalten wollen. Wir wissen nicht genau, warum Hananias und Sapphira beschlossen haben, ja, nur einen Teil ihres Geldes zu spenden. Oder beziehungsweise warum sie beschlossen haben, darüber zu lügen. Aber wir können vermuten oder wir können Vermutungen anstellen, warum. Vielleicht war es Gier, eine Liebe zum Geld, sie wollten es eigentlich für sich behalten, irgendwie kombiniert, vielleicht mit einer Liebe zur Anerkennung. Vielleicht wollten sie gesehen werden. Gesehen werden als genauso geistlich und genauso freigebig wie der Barnabas. Vielleicht hatten sie auch Menschenfurcht. Was würden die anderen nur denken, wenn sie nur einen Teil geben würden? Vielleicht hat es ihre Wurzel im Stolz und der Ich-Bezogenheit. Oder vielleicht haben sie auch leichtsinnig vorher gesagt, ja, wir geben auch alles, natürlich, und standen jetzt da und dachten, wir haben es gesagt, aber eigentlich gemeint, Nicht unbedingt. Wir wissen es nicht und ganz ehrlich, vielleicht kommt einem der Gedanke und sagt, naja, wie dumm von Ihnen. Sie hätten doch einfach ehrlich sein können. Das wäre doch okay gewesen, das war einfach soll dabei, ist doch nichts dabei. Ja, hätten Sie. Aber sind wir es? Psalm 51, Vers 19 sagt uns, dass Gott einen zerbrochenen und zerschlagenen Geist als Opfer gefällt. Also dass dieses, ja auch in unserer Niedergeschlagenheit, in unseren Fehlern, in unseren Problemen, wenn wir damit zu Gott kommen, das gefällt ihm. Weil er dann was ändern kann. Aber es ist das Opfer, das wir hassen. Wenn wir ehrlich sind, wir wollen lieber ankommen, wir wollen eine gewisse Art und Weise sein, ja, wir wollen gesehen werden, wir wollen vor allem nicht, dass jemand anders unbedingt mitbekommt, wie es nicht so gut aussieht in mir. Dass andere unsere Fehler oder unsere Gebrochenheit erkennen. Ja, unsere Sünde, das soll jetzt nicht unbedingt jeder mitbekommen. Und dieser Drang lässt uns auch nicht unbedingt los, nur weil wir Christen geworden sind. Wir wollen gern schön sein. So eine schöne Tasse, oder? Ich finde sie ganz toll. Aber möchte jemand aus der trinken? Nicht unbedingt, oder? Zuzugeben, dass wir schwach sind, dass wir noch nicht bereit sind, das, was wir haben, zu geben oder einzugestehen vor Gott und auch der Gemeinde, also voreinander, dass wir vielleicht nicht die Kraft haben, jemanden zu vergeben, auch wenn wir wissen, dass Jesus uns dazu aufruft. Es zu sagen, dass wir nicht immer Lust auf Gott haben oder auf sein Wort oder einzugestehen, dass wir kämpfen mit einem Leben mit sexueller Unreinheit oder irgendwie eine andere dieser Schwachheiten, was es noch so gibt. All das fällt uns unglaublich schwer, das zuzugeben. Und vielleicht sagen wir es im Verborgenen noch Gott, aber dass das jetzt der Andreas mitbekommt oder hier die Josephine mitbekommt oder irgendjemand, nee, lieber nicht, meine Glaubensgeschwister. Also vor dem Gott, das ist dann zu viel, wenn die das auch noch wissen. Weil wenn die wissen, womit ich kämpfe, dass ich vielleicht gar nicht so geistig stark unterwegs bin, wie ich scheine. Oder wie kann ich es denen gegenüber sagen, wenn die doch immer so voller Feuer und Flamme sind, das kann ich doch nicht zugeben. Und ich glaube, viel zu häufig wollen wir geistlich mithalten. Viel zu häufig wollen wir geistlich mehr scheinen als sein. Genauso wie Hananias und Sapphira. Und vielleicht war es Angst, vielleicht ist es Angst vor der Meinung und Reaktion in anderen, vielleicht ist es Stolz darüber, wie wir ankommen. Vielleicht ist es die Liebe zur Anerkennung, zum Lob, die wir von anderen bekommen, von dem wir vielleicht sogar unseren Wert rausziehen. Oder es ist ein Festhalten an dem Unseren, ein Misstrauen Gott gegenüber, das wir eigentlich niemals zugeben wollen würden. Was immer es ist, irgendwas haben wir alle, das uns zum Heuchler machen kann. Und ich sage wieder bewusst, machen kann. Denn ganz ehrlich, wir wissen, wir kämpfen. Und ganz ehrlich, Gott weiß, dass wir nicht sofort heilig sind in dem Moment, also heilig leben in dem Moment, wo wir uns ihm zuwenden. Wir leben nicht plötzlich perfekt. Das weiß Gott. Und Gott weiß es und eigentlich gibt es nur eine Sache, die er sich wünscht. Und das ist Ehrlichkeit. Es ist Aufrichtigkeit in unseren Problemen. Und in 1. Chronike 29, 17a lesen wir, ich weiß, mein Gott, dass du unser Herz prüfst und dich über Aufrichtigkeit freust. Nicht unbedingt geistliche Taten, besonders geistliche Worte oder ein ganz besonders großzügiges Leben. Nein, in erster Linie Aufrichtigkeit. Ehrlichkeit mit der Tatsache, dass ich weiß, dass ich kämpfe. Ehrlichkeit mit der Tatsache, dass ich weiß, dass ich Vergebung brauche. Ehrlichkeit darüber, dass ich weiß, dass ich versage. Und ich sage nicht, dass wir unsere Schwachheit, unsere Habgier, unseren Stolz, unsere Unvergebenheit oder unsere Sucht einfach nur akzeptieren sollen und sagen, naja, so bin ich halt, ne? Hat ja jeder so sein Laster, gar kein, ja, ist halt so, ne? Ist jetzt nicht toll, aber hm? Nein, wir sollen heilig sein, wie der Vater heilig ist. Wir sollen Tag für Tag danach streben, Jesus ähnlicher zu werden. Wir müssen Sünde beim Namen nennen, das wird später in der Geschichte noch deutlich. Aber im Glauben geht es halt nicht in erster Linie darum, was wir Besonderes tun oder welche geistlichen Taten wir vollbringen, wie viel wir beten oder wie gut unsere Gebete bei anderen ankommen. Es geht nicht um unsere Großzügigkeit, wie hilfsbereit wir sind, wie berührend unsere Gottesdienste sind. Es ist alles wir, ich. Nein. Im Glauben geht es in erster Linie darum, wie groß Gott ist, wie heilig er ist. Es geht um Jesus Liebe, um Gottes Gnade, es geht um die Herrlichkeit des Schöpfers des Himmels und der Erde. Es geht um den Herrn der Herrscher. Es geht um den König, der all seine Herrlichkeit verließ, um uns nah zu sein, um für uns zu sterben. Jesus nahm die Schuld, die wir haben und der wir täglich, ja, auch immer durch unseren Egoismus oder sonst was hinzufügen, er nahm es auf sich. Und er starb, obwohl er unschuldig war. Er litt, er nahm die Trennung von seinem Vater auf sich, er gab sein Leben aus Liebe und aus Gnade. Und zu seiner Ehre hat Gott ihn wieder zum Leben erweckt. Das ist unsere Botschaft, darum geht's. Dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung, Gnade, Erneuerung, ewiges Leben, Herzensveränderung erlebt und ganz besonders eine innige Gemeinschaft mit Gott. Im Glauben geht es um Jesus. In der Gemeinde geht es um Jesus. Also wenn wir geistliche Hochzeiten erleben und wenn wir Gnade erleben, beziehungsweise wenn wir erleben, wie Menschen um uns herum Gott kennenlernen oder was Besonderes einfach mit ihm erleben, aber wir noch nicht so weit sind, wir in etwas feststecken, dann lass uns das doch nicht heucheln. Lass uns uns nicht vorspielen, weil dadurch verändert sich das nicht. Sondern lasst uns ehrlich zu unserem Erlöser kommen. Weil Veränderung geschieht in der Gemeinschaft mit ihm. Wenn wir in Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit zu ihm kommen, wenn wir eingestehen, dass wir ein Problem haben, dass wir innerlich doch nicht so sauber sind, dann dürfen wir das zu Gott bringen. Und in 2. Korinther 3, die Verse 16 und 18, die dürft ihr gleich hier oben an der Wand schon sehen. Da steht, doch wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, wird er der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wenn wir in die Gemeinschaft mit Gott kommen, dann ist es der Geist des Herrn, der in uns wirkt und der uns ihm ähnlicher macht. Es ist Jesus, der unsere Herzen verändert, der uns in unseren Kämpfen Veränderung schenkt, der uns reinmacht. Hananias und Sapphira hätten ehrlich sein können. Doch sie haben sich dafür entschieden, lieber heilig vor Gott und vor der Gemeinde zu scheinen, als wirklich heilig zu sein oder sich von Jesus heiligen zu lassen. Und die Frage an uns ist, wie sieht es bei uns aus? Wollen wir mehr scheinen als sein? Oder sind wir bereit, unser wahres Gesicht Jesus zuzuwenden? Weil, hey, er verändert uns. Er wäscht uns rein. Er geht auch das 10.000. Mal in den gleichen Kampf mit dir hinein. Aber wir wissen noch ein bisschen weiter. Die Entscheidung von Hananias und Sapphira, nicht ehrlich zu Gott zu kommen, hatte Konsequenzen, furchterregende Konsequenzen. Lass uns den Rest des Textes lesen. Ab Vers 5. Also wir erinnern uns, Petrus hat gerade die Sünde klar angesprochen. Er hat gesagt, du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er um und war tot. Okay. Jeder, der von der Geschichte erfuhr, war entsetzt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Schließlich kamen einige junge Männer, wickelten Hananias in ein Tuch und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa 3 Stunden später kam seine Frau. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie: War das der Preis, den dein Mann und du bei dem Verkauf erzielt habt? Sie erwidert: Ja, das war der Preis. Da sagt Petrus: Wie konntet ihr beide nur auf einen solchen Gedanken kommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Gleich vor der Tür stehen die jungen Männer, die gerade deinen Mann begraben haben. Sie werden auch dich hinaustragen. Augenblicklich stürzt auch sie zu Boden und starb. Als die jungen Männer hereinkamen und sahen, dass sie tot war, trugen sie sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Furcht überkam die gesamte Gemeinde und auch alle anderen, die davon erfuhren. Ja, das ist eine dramatische Wendung. Sie haben gelogen, sie haben versucht, Gott zu betrügen und die Gemeinde, sie haben geheuchelt und ich denke, wir sind uns alle einig, war nicht gut von ihnen, aber bumm, tot. Also wenn jede Sünde eines gläubigen Menschen so bestraft werden würde, wie an dieser Stelle, dann würde hier keiner sitzen oder stehen. Dann wären wir alle tot, bin ich mir 100% sicher. Aber der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, Vers 23. Egal welche Sünde. Alles, was nicht Gottes Herrlichkeit entspricht, trennt uns von Gott. Und das ist ein sehr hoher Maßstab. Und da Gott das Leben an sich ist, bedeutet jede Trennung von ihm ja den Tod, weil wir abgeschnitten sind vom Leben. Und es ist nur die Gnade Gottes, dass er fast immer das Urteil nicht sofort vollstreckt, sondern uns unser Leben lang die Möglichkeit schenkt, zu ihm umzukehren und um Vergebung zu bitten, die er wirklich gerne gibt. Er wäscht uns ja voll gern rein, wir müssen nur zu ihm kommen. Aber warum also spricht er an dieser Stelle das Urteil ja sofort? Und beachtet, Gott spricht das Urteil, nicht die Apostel. Aber warum? Weil die Gemeinde so heilig war? Kann ich mir nicht vorstellen. Weil da gab es sicher auch noch andere Dinge. Aber warum? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr habt vielleicht diese Geschichte schon mal gelesen. Ich habe sie schon mal gelesen, bevor ich sie eingeteilt wurde zum Predigttext hier. Ja, und dann war ich so, ich habe echt keine Ahnung, Gott, das ist so ein Rätsel, das überlasse ich mal dir. Vielleicht erklärt es mir mal jemand irgendwann. Ja, und dann wurde es mir eingeteilt zum Predigen. Und ich dachte mir, okay Gott, dann muss ich mich wohl damit auseinandersetzen, dass du mir das erklärst. Und er hat mir was ganz Interessantes aufgezeigt. Seht ihr, es ist nicht das erste Mal, dass Gott das endgültige Urteil sofort vollstreckt. Es passiert nicht sehr häufig, aber es passiert auch in der Bibel, schon an anderen Stellen. Ich werde euch 3 Beispiele mitgebracht. Erstens in 3. Mose 10 lesen wir: Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer dar vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, sodass sie starben vor dem Herrn. Okay. Wir erleben es auch in 2. Samuel 6. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war. Also die Bundeslade, die war gerade an einem anderen Ort. Usa aber und Achio, die Söhne Abinadabs, lenkten den neuen Wagen. Und sie führten sie aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war, und begleiteten die Lade Gottes. Achio aber ging vor der Lade her. Und als sie zur Tenne nach uns kamen, griff Usa nach der Lade Gottes und hielt sie fest, denn die Rinder waren ausgeglitten. Da erbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens. So starb er dort bei der Lade Gottes. Jetzt bringe ich noch mehr Rätsel in den Gottesdienst, ich merke schon. Beides scheint so unglaublich drastisch zu sein. Irgendwie noch mehr als bei Hananias und Sapphira. Ne? Weil bei denen können wir uns ja einig sein, die haben was gemacht, wo wir alle sagen würden, war nicht gut. Aber was haben Nadab und Abihu jetzt wirklich verbrochen? Sie wollten doch Gott ehren mit ihrem Räucherwerk. Vielleicht? Aber sie taten es in einer Art und Weise, wie sie sich das halt vorstellten, statt so, wie es Gott ihnen in den Kapiteln davor, also gerade eben erst, geboten hatte, in Detail, wie sie es machen sollten. Sie haben ihre Vorstellungen über Gottes Anweisungen gestellt. Und Usa? Er wollte doch nur dafür sorgen, dass die Bundeslade nicht runterfällt, dieser heilige Gegenstand, wo die Gegenwart Gottes drauf war. Aber die Bundeslade hätte dort nie stehen sollen. Die Bundeslade durfte nur mit langen Stangen, die extra durch extra Halterungen gesteckt wurden, getragen werden. Und sie durfte niemals berührt werden. Also seine gute Absicht, das zwar zu halten, hat nicht die grundsätzlichen Ungehorsam in dieser ganzen Geschichte weggemacht. Aber wiederum die Frage, warum gleich das Urteil? Es gibt in der Bibel später viel mehr Priester und Könige und sonstige Leute, die viel Schlimmeres gemacht haben als Nadab und Abihu. Und es wird uns von zahlreichen Menschen berichtet, die eindeutig mehr Sünde begangen haben als Usa. Warum sind die da nicht tot umgefallen? Ich denke, die Antwort ist um unser Willen. Um unser Willen wird das Urteil nicht immer sofort vollstreckt. Also fast nie sofort vollstreckt. Damit wir doch umkehren können und Vergebung empfangen. Aber auch um unser Willen wird das Urteil in bestimmten Situationen sofort vollstreckt. Damit wir erkennen, wie drastisch und vollkommen trennend Sünde ist. Und ich denke, das vergessen wir nämlich. Also bitte nicht erschrecken jetzt. Ich probiere jetzt was aus. Diese Taste ist jetzt kaputt. Jetzt seid ihr alle wieder wach. Ich denke, wir sind so gewohnt, Menschen daran zu erinnern, dass Gott voller Liebe ist und dass er jede Sünde vergibt und das ist absolut wahr, 100%. Aber wir vergessen dabei schnell, dass Sünde auch absolut schrecklich und absolut todbringend ist. Es ist das, was uns von Gott trennt. Das ist, was diese Tasse jetzt absolut nutzlos gemacht hat. Du darfst sie gern wieder hochbringen. Ja, danke, Mama. Sie ist eindeutig kaputt. Ja, ich dachte, wenn ich sie einfach nur runterschmeiße, dann kriege ich Ärger hier in der Gemeinde. Deswegen ist sie in der Tüte. Gott hasst Sünde. Er verurteilt jegliche Form von Ungerechtigkeit, von Ungehorsam, von Unreinheit. Das ist Teil seines Charakters. Er zürnt darüber. Er verachtet es, weil es passt nicht in seinen Charakter, in seine Herrlichkeit, in seine Heiligkeit. Und er kann es nicht einfach nur so ein bisschen mitschleppen. So ist es mal ein Auge zudrücken, ist nicht so schlimm, so mäßig. Dafür hat er den Tod auf sich genommen. Dafür ist er gestorben, weil er wusste, das geht nicht. Ich kann es nicht einfach nur gehen lassen. Aber ich glaube, manchmal nehmen wir es ein bisschen auf die leichte Schulter. Gott vergibt ja, ist ja nicht so schlimm. Hat ja nicht so unbedingt Konsequenzen, betrifft ja nur mich, wird schon wieder. Aber verstehen wir, dass wir Gott damit das Herz brechen und ihn entehren? Das verstehen wir, dass wir, wenn wir leichtsinnig Sünde begehen und sagen, ja, ja, passt schon, dass wir damit das Opfer, was er dafür gebracht hat, sein Leben, was er dafür geopfert hat, mit Füßen treten. Die drei Situationen, die ich jetzt erwähnt habe, also beziehungsweise die Situation in unserer Geschichte und die zwei, die ich noch vorgelesen habe, und es gibt noch eine weitere, nämlich wo Josua, also in Josua Kapitel 7, wo sie Jericho einnehmen und Achan dann gesteinigt wird, weil er geklaut hat aus Jericho. All diese Situationen haben etwas gemeinsam. Sie stehen am Anfang eines neuen Abschnittes von Gottes Geschichte mit seinem Volk. Nadab und Abihu waren zwei der ersten Priester, die Gott geweiht wurden. Bei ihnen und ihrem Vater und Brüdern begannen das ganze Priestertum des Volkes Israels. Also sie waren die ersten Mittler zwischen Volk und Gott, eingesetzt, um die Beziehung mit den Opfergaben und den ganzen Sachen aufrechtzuerhalten, um heilig zu halten. Und sie waren die ersten Priester, die öffentlich sündigten. Und ich denke, Gott sprach das Urteil, damit das Volk von Anfang an versteht, dass Sünde nicht leichtfertig genommen werden sollte. Und damit sie sich nicht weiter ausbreitet. Damit nicht noch mehr sterben müssen. Deswegen muss am Anfang was Dramatisches passieren. Achan, der beim ersten großen Sieg Israels in Kanaan Gegenstände klaute, die eigentlich Gott geheiligt waren, ja, das war die erste öffentliche Sünde, die Israel in dem neuen Land begann. Und das Volk Israel hatte sich gerade geheiligt, es hatte das Passafest gefeiert, es ist ins neue Land eingezogen. Und Gott wollte dem Volk, was jetzt sein neues Land, sein neues Leben in Besitz nahm, deutlich zeigen, dass Sünde sie von ihrem Segen trennen würde. Von seinem Segen trennen würde, dass es nicht geht. Und bei Usa, der jetzt die Bundeslade berührte, ja, da war David gerade König geworden über ganz Israel und hatte Jerusalem eingenommen. Und er war es, der jetzt diese Bundeslade nach Jerusalem brachte. Und es war eine neue Königsherrschaft, eine Dynastie, die bis zu Jesus reichen sollte. Und Gott machte deutlich, dass er nicht einfach nur irgendwie ja, so mit reingeschleppt werden kann in dieses neue Zeitalter, sondern dass sie immer noch in erster Linie unter seiner Herrschaft standen. Und Hananias und Sapphira, sie waren die erste öffentliche Sünde in der Gemeinde Jesu. Davor lesen wir nur davon, wie gut diese Gemeinde zusammenhält, wie sie ein Herz und eine Seele sind. Und hier, ja, ist etwas, was nicht Gott ehrt. Gott hat wieder etwas Neues begonnen mit der Gemeinde. Er hat sein Volk der Welt geöffnet, er hat es neu geformt und ja, er ist eine neue innige Beziehung mit uns eingegangen. Das gab es noch nie zuvor, indem er mit seinem Geist selber in unserer Mitte lebt. In unseren Herzen gegenwärtig wurde. Und so bestraft Gott diese Sünde so deutlich, dass alle davon hörten und von großer Furcht erfüllt wurden. Nicht damit wir aus Angst uns zurückziehen und nicht mehr zu Gott gehen, sondern damit wir von Ehrfurcht erfüllt werden und somit vor mehr Sünde bewahrt werden. Er lässt sie öffentlich sterben, damit wir hoffentlich nicht sterben müssen, sondern von unserer Sünde umkehren. Damit wir es nicht auf die leichte Schulter nehmen, dass Gott heilig ist. Damit wir verstehen, dass wir nicht gleichzeitig Jesus nachfolgen können und so leben, wie es halt uns gerade passt, unseren Lusten und Launen. Und ich bin mir sicher, dass Gott auch Hananias und Sapphira eine Möglichkeit schenkte, umzukehren und ihre Sünde zu bekennen. Ich meine, Sapphira ganz deutlich. Hätte sie auf Petrus' Frage gesagt, nein, das ist nicht der volle Preis, dann wäre das sicher anders ausgegangen. Aber als sie es nicht taten, gebrauchte Gott sie als Warnbeispiel für die junge Gemeinde und auch für uns. Weil es gibt einen Moment, wo wir nicht mehr umkehren können. Es gibt einen Moment, wo das Gericht kommt. Also wenn dir heute Gott Sünde aufzeigt, dann kehr um. Dann komm zum Wasserbad. Komm in seine Gegenwart. Weil Sünde ist todbringend, sie ist zerstörerisch. Also mehr Schein als Sein. Furchtbringende Konsequenzen, eine dramatische Wendung. Das ist die Folge der Serie, die wir lieber auslassen würden. Aber sie gehört dazu. Aber wir müssen nicht in Angst leben, dass Gott uns jetzt hier tot niederstreckt, immer wenn wir vielleicht was sündigen. Nein, diese Situationen sind Ausnahmen. Aber sie sollte uns zum Nachdenken bringen. Wo gehen wir vielleicht leichtfertig damit um? Trennen wir uns wirklich von Dingen, die ihm nicht ehren? Trennen wir uns von zum Beispiel sexuellen Inhalten in irgendeiner Form, die unser Denken beeinflussen und ihn nicht ehren? Richten wir uns wirklich im Gottesdienst auf Gott und seine Ehre aus oder lassen wir Platz für Gedanken, naja, es hat nicht mein Geschmack, es geht eigentlich ja nur, es muss ja schon für mich gut sein oder so? Ist mir in meiner Partnerwahl meine Gefühle wichtiger, als dass durch meine Beziehung Gott geehrt wird? Lasse ich mich von Gottes Liebe leiten in meinem Umgang mit anderen oder denke ich mir, ja, die da drüben, mit denen habe ich nicht so viel zu tun, auch wenn sie in der Gemeinde sind, das kann sich jemand anders drum kümmern. Ist ein bisschen Schummeln, ein bisschen Lügen, ein bisschen Unehrlichkeit für uns in Ordnung? Gott geht radikal gegen Sünde vor. Vielleicht auch mal dran für uns. Aber gleichzeitig erinnert uns hier diese Geschichte auch daran, dass wenn wir unsere Sünde, unsere Schwachheit erkennen, es nicht darum geht, sie zu überspielen oder irgendwie das Heilige zu erzwingen, sondern mit unserer Gebrochenheit, mit dem ehrlichen Stand unseres Herzens zu Jesus zu kommen. Also wenn wir merken, dass wir noch nicht loslassen wollen, wenn wir feststellen, dass wir nicht vergeben wollen, wenn wir uns hingezogen fühlen zu Dingen, die Gott nicht ehren, wenn wir merken, dass die Meinungen anderer uns so wichtig werden, dass wir unser Verhalten anpassen, ob das bedeutet, dass wir etwas tun, was wir noch nicht von Herzen tun, oder etwas lassen, weil wir Angst haben, wie es vielleicht ankommt. Ich glaube, das passiert uns manchmal bei offen laut beten oder sowas. Ja, vielleicht nicht heilig genug oder so. Aber wenn wir diese Dinge in uns feststellen, dann lasst uns ehrlich zu Jesus kommen. Lasst uns Gott bitten, dass er unser Herzen verändert. Lasst uns beten, dass er unser Herz über unsere Sünde bricht und ihm die Kraft bitten, so zu leben, wie es ihm ehrt. Und vor allem lasst uns nicht Gott belügen und auch nicht einander belügen. Christen sind nicht sündlos. Sie sind Sünder, die wissen, wo ihre Hilfe herkommt. Also lasst uns ehrlich sein voreinander und vor Gott und lasst uns ein Herz und eine Seele werden in unserer Abhängigkeit davon, dass Jesus Christus uns erlöst. Dann werden wir auch in anderen Dingen ein Herz und eine Seele werden. Amen.